Lied passt wunderbar zu der Predigt, dass wir dürfen wissen, Jesus ist der Sieger. Das möchte ich über den Morgen aussprechen. Jesus ist Sieger über alle Mächte und er ist einfach der König von allen Königen. Stellt euch den Paulus in einer Gefängniszelle vor. Er hat ja mehrere Briefe aus einer Gefangenschaft geschrieben. Er ist gerade wieder dran am Schreiben vom Epheserbrief. Er hat schon einige Teile geschrieben von dem Epheserbrief. Und er ist begeistert. Er ist begeistert über die Fülle. Er ist begeistert über die Worte, die der Heilige Geist in dem Schreiben eingegeben hat. Der Paulus ist neu begeistert über die Identität, die wir als Töchter und Söhne vom himmlischen Vater dürfen haben. Er ist begeistert über Gnade und über die Rettung durch Jesus Christus und er schwärmt von der Gemeinde. Er ist völlig hin und weg. Und in seinen Gedanken träumt Paulus in seiner Gefängniszelle von geisterfüllten Christen, die ein kraftvolles Leben leben an ihrem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe und die in Liebe und Geduld miteinander umgehen. Der Paulus überlegt sich, was muss ich jetzt zum Schluss noch schreiben? Was brauchen die Christen noch, die den Brief werden lesen, damit sie all das Wunderbare, all die Schätze auch wirklich in ihrem Leben können umsetzen können? Etwas fehlt noch, er spürt, irgendwie kann er den Brief jetzt noch nicht abschliessen. Und er schaut so zum Fenster aus, aus seiner Gefängniszelle und plötzlich sieht er römische Soldaten, die wachschieben. Und wie Schuppen fällt es ihm vor den Augen, wo er die Soldaten sieht. Natürlich, aus eigener Erfahrung weiss er, dass all das, was er geschrieben hat, dass das die Wahrheit ist. Aber, dass es nicht immer ganz so einfach ist, das im Alltag auch umzusetzen. Denn obwohl die Empfänger von dem Brief, wir alle, ja das sicher wollen so leben, wir wollen ein geisterfülltes und kraftvolles Leben leben, wir wollen in Liebe miteinander umgehen und so weiter. Merken wir doch, dass die Umsetzung manchmal ein bisschen umkämpft ist. Es gibt Streit am Küchentisch daheim. Anstatt geduldig zu reagieren, so wie es ja steht, oder, macht sich Zorn breit. Statt Angst und kraftvoll sind wir vielleicht innerlich schwach. Hartnäckige Sünden wie Lästern, Stolz oder Minderwert gehen nicht einfach so weg. Ja, das Leben als Christ ist eine umkämpfte Sache, weil wir haben den Gegner, Satan und seine Dämonen. Und so entschließt sich der Paulus jetzt am Ende von dem Epheserbrief noch etwas über den geistlichen Kampf zu schreiben. Und er nimmt sich den römischen Soldat als Inspiration. Die Waffenrüstung soll eine Ermutigung sein. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen alle ermutigt sind. Wir sollen ermutigt werden, dass wir als Christen in unserem Alltag, nicht einfach im sinnbildlich gesprochen im Bischemann, da stehend im Kampf, sondern dass wir ausgerüstet sind. Dass wir ausgerüstet sind, damit wir ein kraftvolles Christsein leben können. Darum habe ich mir die Frage gestellt, wie können wir siegreich leben in unserem Alltag? Der erste Punkt, siegreich leben wir, indem wir uns überhaupt einmal bewusst sind, dass wir überhaupt einen Gegner haben. Stell dir vor, Paulus hat einen Soldat studiert und denkt, der muss ja immer auf der Hut sein, der muss sich bewusst sein, dass es überhaupt Feinde gibt. Sonst bräuchte es ja kein Soldat. Und so schreibt Paulus die Verse 11 und 12 und beschreibt dort das Wesen von unserem Gegner. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Für uns Westler, die ja sehr alles rational denken, oder, ist das gar nicht so ganz einfach zu fassen. Obwohl die Esoterik sehr boomt und man merkt, es ist eine Sehnsucht um nach Übernatürlichem, fällt es uns doch vielleicht manchmal gleich ein bisschen schwer zu glauben, dass es Satan und seine Dämonen wirklich gibt. Und wer das tut, Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Der wird immer ein bisschen belächelt, dass man noch an so Sachen glaubt. Und wenn wir Bücher lesen, auch Kinderbücher, die es gibt, oder Filme schauen, dann merken wir ja auch, dass Satan und Dämonen, Hexen und all das Zeug, dass das ja immer ein bisschen verniedlicht wird. Herzige Geschichten, oder, wo all diese Sachen vorkommen. Und wir begreifen gar nicht, was da für eine Macht dahinter steht. Aber genauso wie sichtbar da und ich mit meinen 5 Sinnen wahrnehmen kann, so ist auch die unsichtbare Welt, wo einerseits natürlich Gott, Jesus, Heiliger Geist, Engel und so umfasst, aber wo auch Satan und seine Dämonen aktiv sind. Und ob wir wollen oder nicht, die unsichtbare Welt beeinflusst unser Leben. Bist du dir bewusst, dass du einen Gegner hast, wo du vielleicht nicht gerade direkt sichtbar siehst, aber total real ist? Damit wir ein siegreiches Leben leben können, bin ich überzeugt, dass eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, dass wir in diesem Bewusstsein leben. Es gibt eine unsichtbare Welt und sie beeinflusst uns. Damit wir siegreich sein können, müssen wir die Strategie des Gegners kennen. Also ich nehme jetzt mal an, kein römischer Hauptmann ist einfach ziellos irgendwie in Krieg gezogen, sondern sie haben Gegner studiert. Folgendes wird über Satan gesagt im Johannes 8,44. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Die Strategie von Satan ist Lügen. Und spannend ist, das Wort Satan im ursprünglichen Text heisst der Durcheinanderwerfer. Das ist seine Taktik, zu lügen und Gottes Wahrheit durcheinander zu bringen. Und er setzt bei uns einen Gedanken an. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Gedanken, die plötzlich da sind, ich weiss nicht, was euch gefallen ist. Vielleicht, du bist ein Versager. Die kann man nicht brauchen. Oder Gott hat dir doch keine Gabe gegeben, also die kann man doch da nicht irgendjemand einsetzen. Oder, leck, bist du sündig. Da wird dir Gott wahrscheinlich nie vergeben, was du jetzt gemacht hast. Und so weiter. Lügen kommen in unseren Kopf, Lügen werden unser Handeln bestimmen, unseren Umgang in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und sie lähmen. Ich kenne so Lügen gut. Wir hatten kürzlich die Konferenz auf der Krishona, die 3 Tage. Und ich bin dort oben angekommen. Und dann ist das wieder mal passiert, dass ich mich so minderwertig gefühlt habe. Die Lügen, das waren da gewesen, zwischen all diesen gestandenen Männern und Pastoren. Dann kommen all die Lügen. Ja, wer bist du schon? Was machst du schon? Und ich bin völlig darauf hineingefallen. Und den ersten Tag habe ich ganz anstrengend gefunden. Das war so ein Kampf gewesen. Bis ich zu Abend im Bett mir überlegt habe, hey, was ist überhaupt abgegangen? Und mir ist bewusst geworden, dass ich auf die Lügen von Satan reingefallen bin. Und dass ich gelähmt gewesen bin den ganzen Tag. Und ich bin so dankbar gewesen, dass ich es erkennen durfte und am nächsten Tag anders aufstehen durfte, dass ich die Worte über mir aussprechen und durfte wissen, hey, ich bin wertvoll, weil ich Tochter von Jesus Christus bin. Und die anderen Tage sind ganz anders verlaufen. Das Ziel von Satan ist, uns klein zu machen, damit wir unfähig sind, das Reich von Gott weiterzutreiben. Er probiert auch immer wieder, vielleicht kennt ihr das auch, uns wie zur Sünde verleiten. Dass Sachen passieren in unserem Alltag, wo wir uns nachher entscheiden müssen. Entweder tue ich in die Sündiger und gehe in die Schiene, oder ich kann mich fürs Gute entscheiden. Das sind die kleinen alltäglichen Sachen, wie vorgestern durfte ich für 24 Stunden schnell auf Emmetten gehen, an eine kleine Weiterbildung zu dem Kurs Leben in Freiheit. Und ich habe mich so gefreut. Und ich habe auch noch ein bisschen Stress gehabt, dass ich mit allem durchmache. Und dann kommt jemand in mein Büro und sagt, hast du gesehen, dass an deinem Auto ein Platten ist? Und ich habe 2 Tage vorher die Winterpneu drauf da. Und ich gebe es zu, beim ersten Moment ein bisschen hässig geworden. Ich dachte, das glaube ich nicht. Ich habe keine Zeit mehr, hier Platten irgendwie zu flicken lassen. Und ich habe mich dann aber ganz bewusst entschieden und gesagt, oh nein, im Namen Jesus, ich will mich jetzt nicht verleiten dazu, hässig zu werden, mir den ganzen Tag kaputt zu machen, sondern ich bete dich jetzt einfach an und danke dir, dass du das im Griff hast. Und ich habe mich gefreut, dass ich dann gratis 2 neue alte Winterpneu bekommen habe und das alles tiptop aufgegangen ist. Ich finde, das sind die kleinen Sachen im Alltag, wo wir den Kampf spüren und wo wir uns immer wieder entscheiden müssen. Satan wirft nicht nur Gottes Wort durcheinander, sondern er zerstört ganze Familien. Das können wir immer wieder sehen. Beziehungen, Gesundheit, Finanzen und so weiter. Und ohne hinter jeder Schwierigkeit im Alltag immer gerade einen Angriff von Satans oder Dämonen zu sehen, das wäre das andere Extrem, dürfen wir uns aber doch immer wieder mal die Frage stellen, könnte es sein, dass die Schwierigkeit, die ich gerade habe, oder das, was gerade abgeht, dass das durchaus ein Angriff ist von Satan? Weil wir haben einen Gegner, der uns total auf der Latte hat. Und dass er ein Mörder ist, wie es in diesem Vers auch heisst, sehen wir jeden Tag in den Nachrichten, oder? Wenn wir die Bilder von Gewalt und Terror sehen, dann wissen wir, da ist einer Vollgas dahinter. Wir leben in einem geistlichen Kriegsgebiet. Es ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist. Der Paulus schreibt das, ich stelle mir das so vor, aber er schreibt das nicht mit Angst und denkt, oh je, meine, sondern er schreibt das mit einer tiefen Gewissheit vom Sieg. Ihm kommt nämlich in den Sinn, was er vorher im Epheser 1,21 geschrieben hat. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das ist das, was wir vorhin im Lied gesungen haben. Jesus ist Herr über alle Gewalten. Jesus ist der Sieger. Im Gegensatz zum römischen Krieger, der ja nicht recht weiss, ob er siegreich wird sein, dürfen wir wissen, der Sieg gehört uns, schon vor dem Kampf. Wir gehören durch Jesus auf die Siegerseite. Und das ist die Grundlage von heute Morgen, dass wir dürfen wissen, wir haben einen Gegner, der noch ein bisschen am Sticheln ist, aber wir sind auf der Siegerseite durch Jesus Christus. Wir können siegreich leben, indem wir uns kräftigen. Stell dir vor, wie der Paulus den Soldat anschaut und sieht, wie er muskulös ist, unter seinem Panzer vielleicht auch ein Sixpack hat, durchtrainiert ist. Und er schreibt sofort auf: Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Wir als Menschen aufs Fleisch und Blut können den Kampf nicht alleine bestreiten. Wir sind auf Gottes Kraft angewiesen. Um was für eine Kraft geht es da? Da hat der Paulus auch geschrieben, im Epheser 1, 18-20. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er, Jesus, unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir und in mir innen wirksam. Du bist nicht kraftlos. Du bist nicht schwach unterwegs. Nein, durch Jesus bist du befähigt, Lügen zu entlarven. Durch Jesus bist du befähigt, Sünden können abzulegen, schlechte Gewohnheiten können auf die Seite zu räumen und Angriffe vom Feind zu überweisen. Hey, du bist kräftig unterwegs. Es besteht kein Grund zur Hoffnungslosigkeit. Denn durch Jesus kannst du ein kraftvolles Leben leben. Wie? Indem wir darum beten, dass Gott uns unsere Herzensaugen öffnet. Damit wir erkennen, dass wir überhaupt so kraftvoll sind. Ich glaube, eine Lüge vom Feind ist wirklich, dass wir uns kraftlos fühlen und denken, ja, hei, hei, es ist alles so schlimm und verrückt. Und gar nicht begreifen, dass so eine grosse Kraft in uns innen wirksam ist. Und zweitens heisst es, lasst euch die Kraft schenken. Da geht es wieder um unsere Beziehung, die wir mit Jesus Christus führen dürfen. Die Beziehung mit ihm dürfen wir uns immer wieder nach dieser Kraft ausstrecken. Wir werden siegreich sein, wenn wir die Waffenrüstung tragen. Und jetzt macht es Paulus ganz praktisch, oder? Beim Beobachten vom Soldat schaut er den so an und die ganze Rüstung, die er anhat, wird ihm zu einem Bild. Wie ein Soldat durch die Rüstung im Krieg geschützt ist, so sind wir auch durch die Rüstung geschützt und parat für den Kampf. Und was mir so bewusst worden ist, beim Vorbereiten ist, ich glaube, dass die Rüstung ein Teil von unserer Identität ist in Jesus. Es ist nicht etwas, was wir am Abend, wenn wir ins Bett gehen, abziehen, oder? Am nächsten Morgen müssen wir sie wieder anlegen. Sondern wir tragen die Rüstung immer. Das Problem ist glaube ich, einfach, dass wir uns das oft nicht bewusst sind und so leben, als ob wir sie nicht würden tragen. Und darum ist es gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir eine Top-Ausrüstung haben. Und zuerst schaut Paulus den Soldat so an und er sieht, wow, da ist ein lederner Gürtel rum. Und als ehemaliger Pharisäer, der das Alte Testament sehr gut kennt, kommt ihm sofort die Stelle aus Jesaja 11,5 vor, wo es schon heisst, Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wort sein Gurt. Ich finde das spannend. Die meisten Teile von dieser Ausrüstung kommen schon im Alten Testament vor. Darum ist es im Paulus wahrscheinlich auch so ein Bild geworden. Ja, was Wort? Wie schwierig ist es doch im Alltag, herauszufinden, was ist Wort? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Man schaut die Nachrichten und hört von Verschwörungstheorien irgendetwas. Was ist wahr? In der Schule wird Evolution gelehrt. Gerade von jemandem gehört, das ist immer noch schwierig. Da können wir Kinder haben. Ja, was ist denn wahr? An vielen Ecken wird die ganze Gender-Theorie proklamiert. Was ist wahr? Wir haben Lügen in unserem Kopf, wir haben Gedanken in unserem Kopf und können es nicht einordnen. Und all diese Einflüsse, vielleicht kennt ihr das auch vom Alltag, die ziehen uns von Gott weg. Was ist nur wahr? Auf was können wir uns verlassen? Was ist das feste Fundament? Und wenn man im Neuen Testament den Begriff von der Worte ein bisschen auf die Spur geht, merkt man schlussendlich, dass Jesus und seine Worte die alleinig Worte sind. Und dass man sich auf die Worte total verlassen kann. Wenn ich den Gurt der Worte anlege, dann entscheide ich mich, dass ich mich auf Jesus und seine Worte verlasse. Ich entscheide mich, dass ich den biblischen Aussagen mehr Gewicht gebe als den Meinungen und Werten der Gesellschaft. Jesus und seine Worte sind das Fundament in meinem Leben und prägen mich. Und wir merken, dass uns die Worte prägen kann, ist so entscheidend, ob wir die Worte, Gottes Wort, kennen oder nicht. Dann sieht Paulus den eindrücklichen Brustpanzer, den der römische Soldat hat. Und auch dort weiss er, dass der Panzer der Gerechtigkeit schon im Alten Testament, im Jesaja, vorkommt. Satan ist der Verkläger, steht in der Bibel. Und er liebt nichts mehr, als dir und mir unsere Schuld, unsere Schwächen, unsere Sünden vorzuhalten, uns zu schwächen und uns klein zu behalten. Kennt ihr das? Sachen, die plötzlich wieder kommen, wo man sich schuldig fühlt. Aber liebe Leute, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, und das spreche ich euch zu, dann sind wir gerecht gesprochen, dann sind wir frei von Schuld. Obwohl wir schuldig sind, wir sündigen ja alle etwa wieder mal, hat Jesus durch seinen Tod die Strafe am Kreuz getragen. Gott schaut uns jetzt nicht mehr als sündig an, sondern er sieht vor uns Jesus Christus stehen, der für uns die Schulden getragen hat. In Johannes 19,30 stehen folgende Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Ganz einfache Wort mit so einer tiefen Wort, es ist vollbracht. In meinem Leben, in eurem Leben. Die Sünde, die Schuldfrage ist geklärt. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Also dort, wo der Find kommt und dich plagt mit Schuldgefühl von Sachen, die ja eigentlich schon lange vergeben sind, und Sachen, die hinten vorholen und dich lähmen in deinem Alltag, dann darfst du ganz bewusst den Panzer der Gerechtigkeit wieder in Anspruch nehmen und sagen, Satan, weg mit dieser Lüge. Ich bin gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Mit diesem alten Zeug musst du gar nicht mehr kommen. Nach dem Panzer der Gerechtigkeit schaut Paulus auf die Füße des Soldaten und er sieht die römischen Sandalen, die bis an die Knie rauf geschnürt sind. Und auch dort kommt ihm sofort wieder das Alte Testament in den Sinn. Jesaja 52,7, dort steht: Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Als Christen müssen wir nicht ängstlich sein in diesem Kampf. Wir wissen, der Sieg gehört ja eh uns. Wir müssen auch nicht irgendwie uns verschanzen oder so, sondern nein, wir dürfen freudig und siegesicher unseren Alltag bestreiten und sogar Freudenboten sein für andere Menschen. Andere Menschen, die in Not sind, die vielleicht unter Angriff leiden, die gefordert sind im Alltag, die dürfen wir Gottes Liebe, seinen Sieg und seinen Frieden verkünden. Ich finde das spannend. Es ist ein Teil von unserer Identität, von jedem Einzelnen hier innen, dass wir die Stiefel anhaben und dass wir Freudenboten sein dürfen. Freudenboten sein am Arbeitsplatz, wo vielleicht vieles nicht super läuft. Freudenboten sein in der Familie, in der Gemeinde, untereinander. Wir dürfen füreinander einstehen, einander ermutigen, einander durchtragen, weil wir alle die Stiefel anhaben. Wir dürfen es uns einfach wieder, immer wieder bewusst machen. Und dann sieht der Paulus das grosse, lederne Ganzkörperschild. Das ist spannend, eben die Schilder waren aus Leder und vor dem Kampf haben die Römer das einmal sogar noch ins Wasser reingetaucht, sodass wenn dann die wirklich feurigen Pfeile da von vielen Bogen zu fliegen gekommen sind, dann sind die direkt stecken geblieben und sind durchs Wasser auch ausgelöscht worden. Und auch wir brauchen so einen Schutz, weil die Pfeile kommen. Und das ist das Schild vom Glauben. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hebräer 11,1. Der Glaube ist also das vertrauensvolle Aufschauen zu Jesus. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Glaube ist das vertrauensvolle Aufschauen auf Jesus im Wissen, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das bedeutet ganz praktisch im Alltag, ich weiß nicht, was bei euch gerade abgeht oder was die nächste Woche wird sein. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt geht Ratlosigkeit kommt oder Angst sich breit macht oder Zweifel kommen, wir stehen nicht im Bischema da, sondern wir haben das Schild vom Glauben und wir dürfen herheben und wir uns dürfen entscheiden, okay Jesus, in dem Moment schaue ich auf dich, wie wir es in diesem Lied gesungen haben. In dem Moment darf ich wissen, dass du der Gleich bist, dass du mächtig bist und dass dir alle Macht gehört. Das Schild vom Glauben in Anspruch nehmen bedeutet, dass ich nicht auf meine Möglichkeiten, auf meine Umstände schaue, sondern dass ich auf Jesus und seine Möglichkeiten schauen. Und da tun uns ganz neue Dimensionen auf. Ich hoffe, wir spüren es. Wo darfst du gerade heute Morgen dich ganz neu entscheiden, nicht auf dich zu schauen, auf Schwierige, sondern dich entscheiden, auf Jesus zu schauen, auf dem, wo alle Macht gehört. Das heisst geistlicher Kampf. Es ist eine Herausforderung. Es ist ein Kampf. Aber es lohnt sich absolut. Und dann sieht der Paulus den eindrücklichen Helm. Und auch dort gibt es eine Stelle im Jesaja, wo schon der Helm vom Heil beschrieben ist. Und das Wort Heil, finde ich, ist auch hier ein schwieriges Wort. Da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungen. Aber in unserem Zusammenhang von der Waffenrüstung würde ich einfach sagen, dass Heil bedeutet die Rettung und den Beistand von Gott in der aktuellen Situation. Im Psalm 23 steht: Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Vielleicht kennt ihr auch so dunkle Tal. Und genau so dunkle Tal brauchen wir es ja, dass Gott uns rettet, dass Gott uns beisteht. Und spannend ist, dass im Urtext nicht steht dunkles Tal des Todes, sondern es steht das Schattental. Und jeder hier innen weiss, dass wenn es einen Schatten gibt, dann braucht es auch Licht. Finde ich ganz spannende Gedanken. Gott ist also nicht einfach nur das Licht oder die Rettung am Ende vom dunklen Tal, vom Tunnel, sondern er ist die Rettung und das Licht im Tunnel, im dunklen Tal. Wir dürfen wissen, Jesus ist da. Und wir dürfen wissen, wie es im Psalm 15 heisst, dass wir ihn anrufen dürfen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Also wenn die nächste Woche Schwierigkeiten kommen, wenn die nächste Woche Situationen kommen, wo ihr wisst, Herr, jetzt brauche ich deine Rettung, dann dürfen wir uns bewusst sein, der Helm vom Heil, er gehört mir. Ich darf Jesus anrufen und er ist das Licht in der Dunkelheit drin. Und als Letztes sieht der Paulus Schwert vom Geist, so wie es heisst, das ist ein Schwert oder ein kleiner Dolch gewesen. Das ist die einzige Waffe in dem Sinn. Alles andere waren ja Verteidigungssachen gewesen. Und jetzt gibt es noch eine Waffe, wo wir auch einen Angriff starten können. Das Schwert ist Gottes lebendiges Wort. Es lohnt sich daheim mal Matthäus 4, 4 bis 10 durchzulesen. Dort sehen wir nämlich die Begebenheit, wo Jesus von Satan in die Wüste geführt worden ist. Und dort ist ja Jesus versucht worden. Und jede Versuchung hat Jesus mit Gottes Wort weggewiesen. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben, bla bla bla. Und dann hat Satan müssen weichen. Er hat keine Chance gegen Gottes Wort. Ich erlebe das sehr viel. Durch den Kurs Leben in Freiheit sind wir sehr viel auf so Lügen, auf die Schliche gekommen. Und wir haben auch gelernt, wie wir diesen Lügen widerstehen können. Und ich habe diese Woche zum Beispiel erlebt, dass ich für etwas gebetet habe und Gott hat das Gebet nicht ganz so erhört, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich war ein bisschen enttäuscht gewesen. Und in dem Moment kommt in meinen Kopf die Lüge, Gott hat dich vielleicht nicht ganz so lieb. Das ist immer die gleiche Lüge, die wieder kommt. Sonst würde er ja das so machen, wie du dir das gewünscht hast. Vielleicht bist du ihm nicht ganz so wichtig. Das ist lustig, das sind immer wieder die Lügen, die in mein Leben kommen. Und in dem Moment habe ich genau gewusst, das ist nicht von Gott, sondern da, wo der Find jetzt mich wieder klein machen und er will mich lähmen. Und ich habe wirklich dafür in dem Moment sagen, Herr, vergib du mir, dass ich glaube, dass du mich nicht lieb hast. Und ich weise die Lüge im Namen Jesus weg. Das ist nicht von dir. Weil die Wahrheit ist, du hast mich seit eh und je geliebt, wie es in Jesaja steht. Oder die Wahrheit ist, dass in Matthäus steht, jedes Haar ist auf deinem Kopf zählt. Das ist ja nicht so bedeutsam. Aber wie mehr kümmerst du dich in dem Fall um die noch wichtigeren Sachen in meinem Leben? Und das ist die Wahrheit. Und die spreche ich aus und die nehme ich in Anspruch. Und Gott, das Wort ist mächtig. Eine starke Waffe im Kampf gegen die Macht der Finsternis. Und ich darf immer wieder erleben, dass in so einem Moment wieder Ruhe ins Herz einkehrt und ich darf mutig und gestärkt weiter durch den Tag gehen. Und darum ist es so wichtig, nochmal, dass wir von Gottes Wort durchdrängt sind. Wir müssen die Wahrheit erkennen, damit wir auch können im Kampf entgegenstehen. Da möchte ich euch von ganzem Herzen ermutigen, gerade wenn das Jahresthema die Bibel dann vorbei ist, dass wir die Bibel nicht wieder ins Regal legen, sondern umso mehr, dass wir in dieser Bibel lesen. Zum Schluss möchte ich euch nochmal zusprechen. Als Kinder von Gott sind ihr auf der Siegerseite. Der Sieg ist euch schon vor dem Kampf. Als Tochter und Sohn vom himmlischen Gott wirkt du Verstehungskraft in euch. Hey, ihr seid stark, voller Power durch Jesus Christus. In dieser Gewissheit dürft ihr die neue Woche starten. Und als Gottes Kinder habt ihr das Vorrecht, dass die Waffenrüstung ein Teil von eurer Identität ist. Ihr seid diesen Angriff vom Feind nicht einfach ausgeliefert, und müsst resignieren. Nein, im Gegenteil, ihr dürft die Waffenrüstung für euch in Anspruch nehmen und darum siegreich sein. Und es ist mein Gebet, dass Gott unsere Herzensaugen öffnet, dass wir all das dürfen in unserem Herzen begreifen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir die Waffenrüstung jetzt jeden Tag anlegen, damit wir gewappnet sind für den Kampf. Sonst ist es wieder etwas, wo wir irgendwie instrumentalisieren, sondern es geht einfach darum, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und es kann hilfreich sein, dass wir die ganz bewusst anleiten, dass uns das bewusst machen. Ich finde das schön, wenn wir das gerade miteinander machen könnten, dass wir uns das bewusst machen, dass die Waffenrüstung uns gehört und dass wir die jetzt anlegen, dass wir nachher gerüstet in die neue Woche gehen dürfen. Die, die das wollen, die sind herzlich eingeladen, auch dazu aufzustehen. Ich finde, wenn man in den Kampf geht, dann dürfen wir auch aufstehen dazu. Und dass wir die Waffenrüstung miteinander anlegen. Ich habe das Gebet aufgeschrieben, auf der PowerPoint. Und ihr dürft das einfach, die wollen, dürfen das mitbeten. Ich stelle mich unter den Schutz des Blutes von Jesus Christus und ziehe an den Gurt der Wahrheit und unterstelle alle meine Gedanken der Wahrheit von Jesus. Ich ziehe an den Panzer der Gerechtigkeit und freue mich über die Vergebung all meiner Schuld. Ich ziehe die Stiefel der Bereitschaft an und verkündige mutig den Sieg und den Frieden von Jesus. Ich ergreife das Schild des Glaubens und entscheide mich, in jeder Situation auf Jesus und seine Macht zu vertrauen. Ich setze den Helm des Heils auf und rechne mit Gottes Hilfe und seiner Gegenwart in jeder Not. Zuletzt ergreife ich das Schwert des Geistes, um aktiv die Lügen mit der Wahrheit zu bekämpfen. Danke, Jesus, dass ich in deiner Kraft siegreich sein kann. Amen. Gut, darf ich dir Platz nehmen? Ich freue mich sehr, dass wir gerade auch heute das Abendmahl feiern dürfen. Im Abendmahl stellen wir ja das Kreuz und Jesus und sein Sieg ganz bewusst ins Zentrum. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dürfen wir uns gerade heute das alles von dieser Predigt bewusst machen. Wir dürfen uns bewusst machen, dass Jesus für jedes Einzelne hier innen gestorben und auferstanden ist. Wir dürfen uns bewusst machen, dass durch den Tod und die Auferstehung der Sieg errungen ist. Dass wir durch Jesus auch Sieg über die finsteren Mächte haben. Wir dürfen auch uns bewusst machen, dass wir durch den Sieg von Jesus Christus, wie es im Epheser heisst, hat mich ganz fest fasziniert, dass wir bereits jetzt in die himmlische Welt versetzt sind und dass wir mit allem himmlischen Segen beschenkt sind. Ein Riesengeschenk, das wir heute wieder ganz neu einfach in Anspruch nehmen im Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dürfen wir uns vielleicht auch vergegenwärtigen, wo wir Lügen auf den Leim gegangen sind. Vielleicht gibt es Leute da drin, die auch unter so Lügen leiden, die unter Sünden leiden, die immer wieder kommen. Oder die auch heute Morgen unter Situationen leiden, die vielleicht auch auf Angriff vom Feind zurückzuführen sind. Dann dürfen wir im Abendmahl den Sieg von Jesus ganz neu in eurem Leben in Anspruch nehmen. Ihr dürft ganz bewusst auch Lügen im Namen Jesus wegweisen und die Worte für euer Leben in Anspruch nehmen. Während der Anbetungszeit und im Abendmahl gibt es auch Leute, die gerne für euch beten. Gerade manchmal, wenn man in so einem Kampf steht und sich vielleicht auch schwach fühlt, kann es so hilfreich sein, wenn einem jemand die Hand auf die Schulter legt und für einen betet und die Wahrheiten wieder ganz neu über dem Leben ausspricht. Ich möchte euch ermutigen, auch Gebet in Anspruch nehmen. Das sind Leute mit so einem grünen Namensschild. Ich werde jetzt noch die Einsetzungsworte lesen, die Jesus gesagt hat im 1. Korinther 11. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch, nachdem mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du am Kreuz für uns alle gestorben und verstanden bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Sieg errungen hast und dass du hoch stehst über alle Macht der Finsternis. Danke, Herr, das ist so ein riesiges Geschenk. Und ich danke dir für all die Verheißungen, auch gerade im Epheserbrief. Und Herr, ich wünsche mir für mich, für uns alle, dass wir wirklich dürfen geisterfüllte, kraftvolle Christen sein, die im Alltag ein Licht sind für andere Menschen. Danke, Herr, dass du uns in diesem Kampf beistehst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir durch dich gestärkt werden in diesem Kampf. Und ich bitte dich im Namen Jesus Christus, dass wir auch in der nächsten Woche erkennen dürfen, wo wir vielleicht auch im Find auf den Leim gegangen sind. Und dass wir mutig dürfen, die Waffenrüstung in Anspruch nehmen, dass wir mutig dürfen kämpfen, im Wissen, dass wir auf der Siegerseite sind. Jesus, ich danke dir für deinen Sieg und ich bitte dir, dass du uns das jetzt auch gerade am Abendmahl ganz neu bewusst machst. Und dass du uns begegnest in dem Abendmahl und uns stärkst. Danke, Herr, dafür. Amen. Wir haben hier links und rechts und hinten haben wir Tischli, wo ihr das Abendmahl während der Anbetungszeit in Empfang nehmen. Am Ende wird das Abendmahl auch noch durch die Reihe gegeben werden für die, die nicht aufstehen wollen. Der einzige Grund, dass du das Abendmahl heute nicht nimmst, ist, wenn du keine persönliche Beziehung zu dem Jesus hast und denkst, das ist eigentlich eine komische Sache. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du zu dem Jesus stehst. Und sonst, wenn du in Not, in Angriff und in Sünde bist und zerschmettert bist oder was auch immer, gerade dann sollst du das Abendmahl nehmen, um dich zu stärken und dich wieder neu auf Jesus auszurichten. Es gibt noch einen kurzen Moment von der Stille, wo der René einfach ein bisschen spielt, wo er einfach ganz persönlich vor Gott kommen darf.